Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Wir finden, mentale Gesundheit geht uns alle an. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Interviewreihe, in der wir mit verschiedenen Gästen über ihre Erkrankungen und persönlichen Erfahrungen sprechen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Wenn du dich davon getriggert fühlst, dann hör diese Folge lieber nicht oder nicht alleine an. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote auch für Betroffene. In Deutschland sind jedes Jahr etwa 18 Millionen Erwachsene psychisch erkrankt. Damit ist es auch für jeden von uns sehr wahrscheinlich, einmal im persönlichen Umfeld mit psychischen Erkrankungen konfrontiert zu werden. Für die meisten ist dabei sofort klar, dass sie psychisch Erkrankte in ihrem Freundeskreis oder der Familie unterstützen wollen. Aber wie? Das ist oft mit großer Unsicherheit verbunden. Auch weil das Thema psychische Gesundheit nach wie vor selten im Privaten thematisiert wird. Genau hier setzt Aufeinander achten mit dem Erste-Hilfe-Kurs für die Seele an. Der zeigt, dass Helfen gar nicht so schwierig ist, wenn man sich nur traut. Ich bin Miriam.
Und ich bin Sonja von der Lokalgruppe Blaupause Würzburg. Heute geht es darum, wie man auf psychisch Erkrankte im persönlichen Umfeld am besten zugehen und sie bei ihrer Erkrankung unterstützen kann. Wir sprechen heute mit Julia.
Hallo!
Julia hat Psychologie studiert und gehört zu den Kursentwicklerinnen des Erste-Hilfe-Kurses.
Hallo Julia, wie schön, dass du heute bei uns bist und Zeit für eine Pause mit uns hast. Magst du dich einmal vorstellen und erzählen, was Aufeinander achten eigentlich ist?
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin Julia, ich bin Masterstudentin klinischer Psychologie und Psychotherapie an der TU Dresden und ich bin eine der Gründerinnen des ehrenamtlichen Projektteams Aufeinander achten. Und wir sind seit 2018 damit auf einer Mission, dass wir existierendes Wissen und auch etablierte Handlungsstrategien zur Unterstützung Betroffener von psychischen Erkrankungen einfach für so viele Menschen wie möglich verständlich, anwendbar und auch zugänglich machen wollen. Dahinter steckt für uns die Idee, dass ein aufgeklärtes und sensibilisiertes Umfeld, also Familie, der Freundeskreis, Arbeitskollegen und Kolleginnen und so weiter, einfach eine ganz große Ressource darstellen können, um psychische Belastungen einfach früher zu erkennen, gemeinsam produktiv zu bewältigen und wenn das nicht so gut klappt, auch bei Bedarf den Kontakt zu Behandlerinnen und Behandlern zu erleichtern. Wir haben dazu die wissenschaftlichen Perspektiven der Psychologie mit unseren persönlichen Berührungspunkten als Angehörige und oder als Betroffene in so einem digitalen Kompaktkurs vereint und den bieten wir jetzt seit Mai 2020 an.
Genau, ihr bietet ja den Erste-Hilfe-Kurs für die Seele an. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen?
Also das ist relativ äquivalent zum Erste-Hilfe-Kurs, den man auch von der Fahrprüfung kennt. Da soll es darum gehen, dass man ganz grundlegende und relevante oder ganz grundlegendes, relevantes Know-how vermittelt bekommt, wie man psychisch belastete oder psychisch erkrankte Personen vor oder auch ergänzend zu einer professionellen Behandlung unterstützen kann. Dazu gehört erstmal zu wissen, woran man eine psychische Belastung erkennt, weil man blutet ja nicht und weiß, dass es irgendwie ernst wird. Dann natürlich auch, wie man eine Person gut anspricht, zuhört, ein unterstützendes Gespräch führt und dann gemeinsam schaut, welche Handlungsoptionen denn da sind. Wir bei Aufeinander achten legen besonders viel Wert auf Erfahrungsaustausch und Diskussion und ganz viel üben und versuchen dafür so einen ganz geschützten Raum zu schaffen, wo man nicht nur mit, sondern auch voneinander lernen kann, um diesen Grundstein zu legen, dass man dieses neu erlernte Wissen auch im Alltag dann anwendet. Und da das ja immer oder nicht immer so leicht ist, haben wir auch eine Online-Community gegründet, die sich auch über den Kurs hinaus dabei unterstützt und im Alltag ein bisschen begleitet.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du dich so für psychische Gesundheit engagierst?
Also eigentlich durchweg positiv. Die meisten Reaktionen waren sowas wie, ach krass, das hätte ich auch mal gebraucht oder kann ich da XYZ mal hinschicken? Und ich glaube, das liegt daran, dass durch die hohen Zahlen, ihr habt es ja am Anfang schon gesagt, in Deutschland sind jährlich ein Drittel der Menschen betroffen, jede Person irgendwie auf die eine oder andere Weise von dem Thema auch berührt ist und entweder mal selbst blöde Ratschläge bekommen hat oder selbst mal unsicher oder verwirrt gewesen ist, wie man denn jetzt genau helfen kann.
Und was würdest du dir von deinem Umfeld oder von der Gesellschaft allgemein wünschen in Bezug auf dieses Thema?
Ich glaube, ich würde mir ganz allgemein wünschen, dass wir als Gesellschaft ein bisschen mehr auf unsere Gemeinsamkeiten anstatt auf die Unterschiede achtet. und das dann nutzt, um einander einfach ganz grundlegend mit mehr Respekt und Wertschätzung und Verständnis zu begegnen. Weil es könnte eigentlich relativ einfach sein, wenn man auf dieser Basis miteinander umgeht. Und dann hätten ganz, ganz viele Menschen, die Diskriminierung erleben, was sich jetzt nicht nur auf psychische Belastungen oder psychische Erkrankungen bezieht, einfach ein bisschen leichteres Leben und müssten nicht tagtäglich dafür kämpfen, dass man überhaupt erstmal menschlich und respektvoll miteinander umgeht.
Wir haben für die letzten Folgen schon einige Interviews mit Betroffenen mit verschiedenen psychischen Erkrankungen geführt. Wie kann ich denn eigentlich erkennen, dass in meinem persönlichen Umfeld jemand psychisch belastet ist?
Tatsächlich glaube ich, dass die meisten da eigentlich ein ganz gutes Gespür haben und merken, wenn was mit dem Gegenüber nicht stimmt, aber man kann es meistens nicht so explizit und konkret benennen, was das denn da genau ist. Was einem da ganz häufig unterbewusst auffällt, sind immer irgendwelche Veränderungen. Das kann irgendwie im Verhalten sein, dass sich jemand zurückzieht oder plötzlich aggressiver wird, in der Stimmung, dass man plötzlich ganz euphorisch ist oder sehr traurig wird oder gereizt reagiert. Das können aber auch körperliche Symptome sein, wie starke Kopfschmerzen, Gewichtsverlust, Appetitveränderungen und so weiter. Oder auch sehr spezifisch konkrete Sachen, wie dass man mal eine Panikattacke mitbekommt oder Menschen von akustischen Halluzinationen wie Stimmen hören berichten. Und daran kann man bei anderen, aber dann natürlich auch bei sich selber sehen, wenn da vielleicht irgendwas im Argen liegt. Und es ist meistens schwierig, so die Unterscheidung, was ist denn jetzt normal und was ist jetzt vielleicht psychisch belastet oder irgendwie relevant. Da gibt es immer zwei Kriterien, die sehr, sehr wichtig ist. Das eine ist das Zeitkriterium, also wenn die Veränderungen über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel mehrere Wochen auftreten und dass auch die Person, die betroffen ist, das selber irgendwie als einschränkend oder als Leid hervorrufend bezeichnet. Das kann total subjektiv und persönlich sein, aber die zwei Sachen müssen schon gegeben sein, damit es relevant ist.
Ja, vielen Dank schon mal für deine Offenheit. Wenn wir richtig recherchiert haben, dann habt ihr ja alle Psychologie studiert. Muss ich denn spezielle Kenntnisse haben, um psychisch Belastete unterstützen zu können?
Habt ihr richtig recherchiert? Also wir sind größtenteils Psychologiestudenten, aber mittlerweile auch sehr bunt gemischt. Und deshalb ist es tatsächlich auch so, dass man keine speziellen Vorkenntnisse haben muss. Es hilft natürlich, Vorwissen zu haben, um erstmal überhaupt psychische Erkrankungen als ein ganz normales Gesundheitsproblem zu erkennen, worum man sich halt wie um anhaltende Kopfschmerzen oder einen kaputten Knöchel einfach kümmern sollte. Wenn man dann aber darüber irgendwie ins Gespräch kommen muss, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache. Wir glauben aber, dass die Superpower, wie wir es gerne nennen, zu helfen, irgendwie in jedem schlummert. Und um die aufzuwecken, arbeiten wir mit einem selbstentwickelten Hands-on-Gesprächs- und auch Begleitschema, was so ein bisschen Struktur und Optionen gibt, dass man sich ein bisschen mehr orientieren kann. Und das in Kombination mit ganz viel Übung und Austausch soll dann die Angst nehmen, dass man überhaupt irgendwas falsch machen kann.
Wenn mir jetzt auffällt, dass es vielleicht jemandem in meinem Umfeld nicht so gut geht, wie kann ich denn dann einen Freund, eine Freundin oder auch ein Familienmitglied am besten darauf ansprechen, dass ich mir Sorgen mache?
Ja, das ist meistens die größte Angst, dass man da irgendwie unbeholfen reagiert oder was falsch macht. Aber ich glaube, was hilft, ist, dass man sich vorstellt, wie man selber gerne auf ein doch so persönliches Thema angesprochen werden wollte. Da hilft erstmal, sich vielleicht einen nicht ganz so belebten, ruhigen Ort zu suchen und dann versucht, konkrete Beobachtungen aus der Ich-Perspektive zu formulieren. Also sowas wie, mir ist aufgefallen, dass ich habe wahrgenommen, dass, und die können dann helfen, dass das Gegenüber nachvollziehen kann, wo denn die Sorgen erstmal herkommen und dass das jetzt keine Fakten oder Vorwürfe sind, sondern dass das nur Wahrnehmungen sind, zu denen man halt auch was sagen kann. Und der heilige Gral quasi ist einfach erstmal aufmerksam zuzuhören und zu zeigen, dass man verstehen möchte. Und ganz wichtig, auch nicht versuchen, irgendeine Rolle zu spielen. Das passiert ganz häufig, weil man in so einer sehr ungewohnten Situation ist. Und dann versucht man so ein bisschen Psychologe, Psychologin zu sein. Aber das ist eben auch Teil dieser Superpower des Umfelds. Man muss es gar nicht sein. Man hat ganz andere Fähigkeiten. Man kann nämlich jemanden in den Arm nehmen, trösten, mit dem Eis essen gehen. Das können alles professionelle Behandler gar nicht machen. Und damit hatte ich zum Beispiel persönlich viele Schwierigkeiten dann, in so einem Alltagskontext einfach ich, Julia, zu sein und nicht eine Psychologin oder eine Rolle einer Psychologin zu spielen.
Ich finde, das ist ein sehr schöner Satz, dass du eben sagst, dass FreundInnen vielleicht auch Qualitäten bieten, die so jemand Professionelles gar nicht bieten kann. Gibt es denn jetzt Dinge oder Sätze, die man vielleicht lieber vermeiden sollte, wenn man diese Thematik im Umfeld anspricht?
Also es gibt Empfehlungen, die sind jetzt natürlich nicht als dogmatisch zu sehen, wie alles aus dem Kurs oder was man als Gesprächsleitfaden mitbekommt, weil einfach jeder Mensch ganz anders ist und verschiedene Sachen als hilfreich oder unpassend empfindet. Aber was sehr häufig nicht gut ankommt, sind halt so Floskeln und Bagatellisieren, wie das wird alles schon wieder, Kopf hoch oder reiß dich mal zusammen, das Leben ist doch schön. Und das sind einfach Sätze, wenn man unsicher ist, die einem bestimmt einfach mal rausrutschen. Ungefragte Ratschläge sind auch meistens ein bisschen schwierig, sowas wie iss doch einfach mal mehr oder geh doch mal raus und so weiter. Aber ich glaube, wenn man mit aufrichtigem Interesse in das Gespräch geht und das Gegenüber einfach ernst nimmt, kann man eigentlich am Ende nicht so viel falsch machen.
Wie kann ich denn gut und wertschätzend reagieren, wenn der oder die Betroffene mein Hilfsangebot ablehnt und mich irgendwie zurückweist bei dem Gespräch?
Also ich hatte das Gesprächsschema vorhin sehr erwähnt, da ist das dritte A Akzeptanz und das passt hier eigentlich auch ganz gut. Auch wenn man vielleicht glaubt zu wissen, was jetzt wichtig ist oder dass man ein Problem gesehen hat, muss das für die andere Person noch gar nicht so sein. Also helfen ist immer einfach ein Angebot, was das Gegenüber annehmen, aber auch immer ablehnen kann. Was aber hilft, ist, dass man versichert, dass das Angebot einfach unbefristet gilt und nicht einfach abläuft und dann ab und an mal nachfragt oder einfach wartet, dass die Person auf einen wieder zukommt. Und was ich auch sehr hilfreich finde, ist, sich erstmal den Druck zu nehmen, dass jetzt in diesem ersten Gespräch oder in den ersten Gesprächen irgendwas rauskommen muss. Es braucht irgendwie alles seine Zeit. Und wenn man erstmal den Mut gefunden hat, diese Tür aufzumachen und das anzusprechen, ist der wichtigste Schritt schon getan.
Wie kann ich denn als Unterstützende oder als Unterstützender auf mich selber aufpassen? Und was mache ich, wenn mir das Ganze zu viel wird?
Das ist ein extrem wichtiger Punkt, besonders wenn man jetzt Betroffene im engeren Umfeld hat und die auch länger begleitet. Das belastet einen selber natürlich auch und geht an die Substanz. In ganz kurzer Form wäre wichtig, dass man erstmal aufmerksam mit sich selber und seinem Wohlbefinden ist und schaut, was man braucht. Wenn man merkt, ich komme da an meine Grenzen, diese wahrzunehmen und auch einzufordern. Und das ist für viele häufig der schwierigste Teil, weil man möchte ja helfen und nicht egoistisch sein. Aber man hat jederzeit halt auch das Recht, das Hilfsangebot selber zurückzuziehen, wenn einem das nicht gut tut. Und dann natürlich sich selbst bewusst Zeit zu nehmen für Dinge, die einem gut tun und mit denen man Kraft tanken kann. Und was ich auch sehr hilfreich finde, ist hier auch zu bedenken, dass es auch hier ein Dorf brauchen kann, um jemanden wirklich effektiv zu unterstützen. Also man kann auch immer in Absprache andere Menschen mit ins Boot holen, wenn man sich überfordert fühlt. Eigene Vertrauenspersonen oder Vertrauenspersonen der Person oder bei Bedarf auch professionelle Behandler. Und natürlich sollte man sich selber nicht scheuen, wenn man sich wirklich sehr belastet fühlt, auch den Kontakt zu Hilfsangeboten zu suchen. Denn es gibt da ganz, ganz viele niedrigschwellige Angebote, die beim Unterstützen, aber auch einfach nur für einen selber da sind und einen zur Seite stehen wollen.
Was für viele ja noch ein besonders sensibles und schwieriges Thema ist, wie reagiert man denn am besten oder was macht man, wenn man das Gefühl hat, dass der oder die Betroffene vielleicht sogar suizidgefährdet ist?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr umfangreiches Thema, dem man irgendwie in Kürze nicht gerecht werden kann. Es ist aber total wichtig, das beim Thema psychische Erkrankung allgemein, aber besonders auch bei Depressionserkrankungen erstmal auf dem Schirm zu haben, dass das eine Option ist. Und auch hier ist wieder das Wichtigste und häufig auch der schwierigste Schritt, die Sorgen im Gespräch unbedingt ansprechen und auch so konkret wie möglich benennen, so unangenehm das auch sein mag. Das könnte man zum Beispiel machen wie: Ich mache mir Sorgen um dich. Hast du vielleicht in letzter Zeit dran gedacht, dich umzubringen? Und das fällt vielen super schwer, weil das eine ganz, ganz ungewöhnliche Situation ist. Und viele befürchten auch, dass man Betroffene durch das Nachfragen erst auf die Idee bringen kann, sich zu suizidieren. Aber tatsächlich zeigen Studien, dass Nachfragen Leben retten kann. Und es gilt auch immer, hört da auf euer Bauchgefühl. Wenn das irgendwie nicht gut ist, versucht da ganz transparent zu sein und gemeinsam mit der Person nach Lösungen zu suchen. Zum Beispiel: Ich habe da kein gutes Bauchgefühl dabei, dich jetzt alleine zu lassen. Können wir vielleicht jemanden zusammen anrufen? Und ihr habt immer das Recht, bei einer akuten Selbstgefährdung, also wenn ihr denkt, ich gehe jetzt nach Hause und ich bin mir sicher oder ich kann mir nicht sicher sein, dass die Person sich nichts antut, dann dürft ihr auch immer die 112 oder die 110 wählen.
Und gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich oder anderen Betroffenen raten wollen würdest?
Ich habe da letztens ein Zitat gelesen, das fiel mir bei dieser Frage ein, und zwar: Die einzige Konstante ist der Wandel. Irgendwie kann das einerseits total Angst machen, und gleichzeitig ist es aber auch beruhigend, weil egal wie überfordernd und allumfassend oder Verfahren sich bestimmte Situationen, Gefühle, Belastung und so weiter anfühlen, die werden nicht immer so bleiben und sind auch veränderbar. Und da kann man selber drauf Einfluss nehmen und manchmal braucht man dabei Unterstützung und das ist in Ordnung so und das braucht jeder von uns Menschen mal. Und das anzunehmen, das wäre was, was ich früher gerne gewusst hätte.
Zum Abschluss haben wir noch eine Frage, die wir in jeder Folge stellen. Was ist denn dein Gute-Laune-Lied?
Mein Gute-Laune-Lied ist Three Little Birds von Bob Marley.
Das Lied findet ihr dann wie immer auf unserer Gute-Laune-Playlist.
Genau, vielen Dank für das Interview, Julia, und die vielen tollen Tipps. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie ihr psychisch Erkrankte in eurem Umfeld unterstützen könnt, dann schaut doch gerne mal bei Aufeinander achten vorbei. Im Erste-Hilfe-Kurs für die Seele könnt ihr die Theorie dann auch noch in praktischen Übungen ausprobieren. Das haben wir von Blaupause auch gemeinsam gemacht. Und wir können den Kurs auf jeden Fall sehr empfehlen, weil man einfach nochmal viel mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein bekommt, wenn man so ein Gespräch auch mal konkret übt und weil man einfach viel besser nochmal erkennt, dass Helfen eigentlich gar nicht so schwierig ist. Vielen Dank für das Interview, Julia.
Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social-Media-Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Gute-Laune-Playlist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. In dieser Staffel geben wir euch in jeder Folge weiterhin einen passenden Filmtipp. Auch diesen findet ihr in den Shownotes. Bis bald.